Herr, du bist der Gott, der Wunder tut. Du hast dich nie verändert. Herr, du bist der Schöpfer aller Dinge von Anbeginn der Zeit. Und hier sind wir heute Abend, Herr. Herr, wir sind hier, weil wir dich lieb haben. Herr, wir sind hier, weil wir von dir begeistert sind. Wir sind hier, weil du in unserem Herzen eine Flamme entfacht hast. Herr, wir sind hier, weil wir dich sehen wollen. Ich möchte dich einladen, dass du mit deinen eigenen Worten jetzt sagst, dem Herrn erlaubst, sein Werk in dir heute zu tun. Wenn Gott wirkt, dann ist es nie zufällig. Er hat seinen Plan, aber er drückt ihn nie auf. Sag's mit deinen eigenen Worten, da wo du bist, dass der Herr echt tun darf und sagen darf, was er möchte, dass du ihm keine Schranken aufsetzen möchtest. Sag's mit deinen eigenen Worten. Halleluja, Herr. Geist Gottes, du sagst in deinem Wort, Herr, dass der Geist uns die Gedanken des Vaters offenbart. Und ich bete, dass du heute Abend die einfachen Worte eines einfachen Mannes nimmst und sie verwandelst in lebendiges Wort deines Geistes. Wort, was Glauben hervorbringt und uns im Glauben handeln lässt, Herr. Herr, so wollen wir sagen, hier sind wir hören und wir erlauben dir, zu uns zu sprechen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Jetzt könnt ihr gerne Platz nehmen. Hammer. Britta und ich freuen uns riesig, hier zu sein. Also ihr habt mitgekriegt, wir leben seit 33 Jahren in Marseille, haben 5 Kinder, 14 Enkel, kommen ursprünglich aus Wuppertal in Deutschland, deswegen haben wir keinen französischen Akzent. Ein unserer Kinder ist nur französisch, 2 sind deutsch-französisch und 2 sind noch deutsch. Ja, von daher ist ein Wechsel. Unsere 14 Enkel wiederum werden wahrscheinlich hauptsächlich französisch sein. Und wir werden an diesem Wochenende so eine Reise machen. Die Reise geht heute Abend los. Und auf dem heutigen Abend wird morgen Abend aufgebaut. Ich möchte euch echt ermutigen, was von Gott zu erwarten. Ich weiß, ich war ziemlich jung. Ich war 15 Jahre alt. Ihr müsst euch vorstellen, meine Mutter hatte sich umgebracht, als ich 12 Jahre alt war. Und ich hatte sie gefunden, das hat mein Leben voll aus dem Gleichgewicht gebracht. Ich war bis dahin ein lieber Kerl, wurde mit der Zeit ein bisschen gewalttätiger, habe dann eine christliche Jugend kennengelernt. Und man hat mich in die Jugend eingeladen, ich ging dorthin, ich war begeistert. Ich fing an, die Bibel zu lesen, fing an, die Evangelien zu lesen, war immer mehr begeistert von Jesus. Und dann kam ich zu der Apostelgeschichte und ich war noch mehr begeistert und ging zum Pastor und sagte, Pastor, das ist ja irre. Die Kraft ist nach Jesus immer noch da. Und der Pastor guckt mich an und sagt, oh, das tut mir so leid, dir das sagen zu müssen. Das war damals, das gibt's heute nicht mehr. Da war ich 15. Und ich habe mir gesagt, mit 15, tja, wenn Gott es nicht schafft, seine Qualität zu halten, interessiert mich nicht. Also habe ich die Gemeinde wieder verlassen und bin Hooligan geworden. Und dann habe ich angefangen, die nächsten Jahre Leute zusammenzuschlagen. Bin durch Deutschland gereist, habe dort in Darmstadt gewohnt, damals auf der Hooligan-Szene. Habe zwischendurch nochmal die Bibel gelesen, weil irgendwie glaubte ich daran noch. Aber die Christen haben mich nicht mehr interessiert, weil die kannten die Kraft ja nicht. Und dann war ich eines Tages in Darmstadt in einem Park, in einem Stadtpark, und ich war dabei, einen Afrikaner zu überfallen, ihn zusammenzuschlagen, um sein Portemonnaie abzunehmen. Das brauchte das Geld für meine Party abends. Und dann, ich war mit ihm alleine und dann habe ich mit meinen Ohren Audio eine Stimme gehört, die gesagt hat, was machst du dort? Und ich wusste, es war Gott. Plötzlich habe ich gesehen, wie böse ich war. Ich brach zusammen, nahm das Portemonnaie, schmiss es ins Gesicht des Afrikaners, sagte, hau ab. Brach zusammen, heulte und wusste, ich muss mein Leben in Ordnung bringen. Von da hat es noch immerhin 2 Jahre fast gedauert, bis ich Christen gefunden habe. Ich habe zwischendurch Britta kennengelernt, Hammerfrau übrigens. Ja, wir haben gemeinsam gesucht, gibt es überhaupt Christen? Gibt es Christen? Gibt es die, die nicht nur davon reden, sondern es auch leben? Gibt es die, die mich aushalten? Ich war so ein Provokant. Ich habe mich in die erste Reihe der Gemeinde gesetzt, neben dem Pastor, hey Pastor, coole Bude hier. Und wenn du angefangen hast zu predigen, habe ich meine Zigarette angebracht und bin immer rausgeflogen, habe ich gar nicht verstanden. Ich war nicht auszuhalten in der Gemeinde, aber irgendwann hat Gott eine Gruppe gefunden, die mich ausgehalten hat, die mich einfach nur geliebt hat. Eine Gruppe, die gleichzeitig auch an diese Kraft glaubte. Nicht nur von der Kraft sprach, sondern die Kraft lebt. Hey Leute, wir sind Pfingstgemeinde. Pfingstgemeinde. Pfingstgemeinde ist nicht ein bisschen Sprachenbrabbeln. Pfingstgemeinde ist Kraft und kräftig leben. Ist Kraft und kräftig leben. Und in der ersten Predigt heute, wenn wir darüber sprechen, über die 153, wo ich gleich darauf eingehe, möchte ich uns genau dorthin bringen. Was ist eigentlich unser Traum, unsere Erwartung? Was sehe ich eigentlich persönlich noch? Was ist dein persönlicher Traum? Ich hatte vor gar nicht so langer Zeit hatte ich ein tolles Erlebnis. Meine 11-jährige Enkelin Rachel kam auf mich zugerannt. Wir waren mal in Marseille. Wir sind selten in Marseille. Wir reisen sehr, sehr viel, Britta und ich. 11 Jahre, sagt, Opa, Opa, ich habe gerade meinen ersten Dämon ausgetrieben. Ich sage, nicht schlecht mit 11 Jahren, das fängt gut an. Und wir waren ein paar Monate später, wieder in Marseille. Ich habe dort gepredigt, wir haben 3 Gemeinden in Marseille, auf dem Hauptcampus gepredigt. Und ich erzähle die Geschichte so im Gottesdienst von meiner Enkelin, ganz stolze Opa, ne? Ganz stolz. Ja, meine Enkelin Rachel, die hat einen Dämon ausgetrieben. Und Rachel sitzt in der ersten Reihe und sagt, ich bin bei 7 jetzt. Und ich sage, ja, nicht nur Kraft, sondern kräftig. Nicht nur von Pfingsten reden, sondern Pfingsten sein und Pfingsten leben. Und das fängt alles mit einer Sache an. Wie sehe ich mich eigentlich selber? Wie kann ich es mir vorstellen? Ich habe euch das ja gerade im Interview erzählt. Ich meditiere darüber. Weil Gottes Verheißungen sind ja für uns alle. Sind ja für uns alle. Ich bin ja nicht besser als du. Ich bin ja nicht mehr gesalbt als du. Ich glaube. Ich glaube nicht nur an Gott, ich glaube meinem Gott. Und ich liebe so die Geschichten in der Bibel. Und lass uns mal in eine reingucken im Johannesevangelium. Haben wir den... Das wäre cool. Johannes 21, Vers 14. Ich weiß jetzt nicht, wo ich hier drücken muss. Und gucken wir mal, in welche Richtung. Ja, super, klappt doch. Danach offenbarte Jesus sich wieder den Jüngern am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so Simon, Petrus und Thomas, genannt Zwilling, und Nathanael, der von Kana in Galiläa war, und die Söhne des Zebedäus und 2 andere von seinen Jüngern waren zusammen. Simon Petrus spricht zu ihnen, ich gehe hin fischen. Sie sprechen zu ihm, oh, auch wir gehen mit dir. Sie gingen hinaus und stiegen in das Schiff. Und in jener Nacht fingen sie nichts. Das scheint bei Petrus öfter vorzukommen. So, nicht so ein guter Fischer. Als aber schon der frühe Morgen anbrach, stand Jesus am Ufer. Doch wussten die ja nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht nun zu ihnen, Kinder, habt ihr nicht etwas zu essen? Obwohl er es genau wusste. Sie antworten ihm, nein. Ich muss weitermachen da, jo. Er aber sprach zu ihnen, werft das Netz auf der rechten Seite des Schiffs aus und ihr werdet finden. Da warfen sie es aus und vermochten es vor Menge der Fische nicht mehr zu ziehen. Da sagte jener Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Simon Petrus nun, als er hörte, dass es der Herr sei, gürtete das Oberkleid um, denn er war nicht bekleidet und warf sich in den See. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht weit vom Land, sondern etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen nach. Als sie nun ans Land ausstiegen, sehen sie ein Kohlenfeuer angelegt und Fisch darauf liegen und Brot. Jesus spricht zu ihnen, bringt von den Fischen her, die ihr jetzt gefangen habt. Da ging Simon Petrus hinauf und zog das Netz voller großer Fische, 153, auf das Land. Und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Jesus spricht zu ihnen, kommt her, frühstückt. Keiner aber von den Jüngern wagte ihn zu fragen, wer bist du? Da sie wussten, dass es der Herr war. Jesus kommt und nimmt das Brot und gibt es ihnen und ebenso den Fisch. Dies ist schon das 3. Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte, nachdem er aus den Toten auferweckt worden war. Was für eine Story. Was für eine Story. Also da, die Jünger sind am See Genezareth. Wer von euch war schon mal in Israel? Ja, ihr kennt den See Genezareth. Sich einfach das vorzustellen, darum ist unglaublich, oder? So diese ganzen Situationen. Also am Anfang unseres Textes hat es ja gesagt, danach offenbarte sich Jesus wieder. Also danach, es geschah also schon vorher was. Und der ganze Kontext war so, Jesus war gestorben, große, große Panik. Und die Jünger hatten sich eingesperrt. Und wir können lesen im Johannes 20, Vers 19, die folgenden Verse, dass Jesus in diesen geschlossenen Raum hineinkommt, wo die Jünger sich eingesperrt haben. Eigentlich hatten sie sich versteckt, sie hatten Angst vor der Umwelt, weil sie nicht wussten, was mit ihnen passieren würde. Und Jesus kommt einfach rein, obwohl die Tür zu war. Steht mitten im Raum und sagt, Shalom. Was das Erste immer ist, was er macht. Er gibt immer erstmal Frieden. Und ich möchte dich ermutigen heute Abend. Ich habe gerade eine Vision gehabt im Lobpreis. Und ich habe einfach gesehen, wie Gott hier durch hier reinging und dir einfach nur eins sagt, ich habe dich lieb, Friede. Friede dir. Friede dir. Das Wichtigste ist immer erst der Friede. Und wisst ihr, was das Zweite, was Jesus den Jüngern gesagt hat nach seiner Auferstehung, das Zweite, was sie jemals von ihm gehört haben nach der Auferstehung? Shalom, 2. Mal. Weil Gott immer dafür sorgt, dass erstmal Friede da ist. Weil Gott immer erstmal dafür sorgt, dass du cool bist, entspannt bist, frei bist von jedem Joch, von jedem Selbstdruck, von jeder Erwartung und so weiter und so weiter. Also sie wussten, Jesus lebt. Sie wussten, dass sie Frieden von ihm bekommen hatten. Es ist sogar in dieser Zeit, dass der Heilige Geist in sie gehaucht wurde. In diesem Moment haben sie die Wiedergeburt erfahren. Das ist unglaublich. Aber selbst frei von Furcht scheint es, dass die Jünger nicht genau wussten, was sie machen sollten. Wir können im anderen Evangelium lesen, dass Jesus sagt, hey, geht mal nach Galiläa. Also sie sind irgendwie da wieder hingegangen, aber wussten nicht, wie ihre Zeit anzufangen. Und das Einzige, was ihnen einfing, ist Fischen gehen. Das kannten sie. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, sie sind 3 Jahre mit Jesus rumgezogen, haben gerade eine Wahnsinnszeit hinter sich. Und das Einzige, was ihnen einfällt, ist Angeln, ist Fischen. Und wisst ihr, das ist so häufig. Wenn ich nicht weiß, was ich anfangen soll, mache ich eigentlich einfach nur das, was jeder macht, was ich immer schon gemacht habe. Und ich komme an diesen Punkt, dass ich denke, Mensch, hat Jesus mir wirklich seinen Frieden gegeben, seinen Shalom gegeben, damit ich als Gläubiger einfach ein normales Leben lebe? Nee, das war nie sein Plan. Das war nie sein Plan, dass du einfach nur zum Fischen zurückgehst. Das war nie sein Plan, dass du einfach wieder ganz normal in dein ganz normales Leben zurückgehst. Und wisst ihr was? Wir sind alle gleich. Ich sneake auch immer wieder in das einfache Leben zurück. Es passiert immer wieder. Die Bibel nennt das übrigens in der Offenbarung, dass wir alle immer wieder erkalten werden in der Liebe. Das ist normal. Weil alles, was lebt, stirbt langsam. Deswegen müssen wir es wieder erleben, beleben. Und in der Offenbarung steht dann, wenn wir sie verloren haben, die erste Liebe, was sollen wir tun, die ersten Werke? Da steht nicht, oh, such den Herrn, betet mehr, lobt den Herrn. Nein, nein, tu das, was du gemacht hast, als du frisch verliebt warst. Wenn ich irgendwie meiner Frau heute, der Britta heute nicht mehr zeige, dass ich sie liebe, dann würde sie sagen, wie kommt das? Und sage ich, ja, ich weiß auch nicht. Ich bin irgendwie nicht mehr so da, weißt du. Ich bin ja schon so lange mit dir verheiratet, fast 40 Jahre. Wenn sich da was ändert, sage ich dir mal Bescheid. Nein, ich pflege das. Ich mache immer wieder Komplimente jeden Tag, dass sie die schönste Frau dieser Welt ist. Ich mache ihr Geschenke. Ich probiere alles, um ihr Herz jeden Tag neu zu gewinnen. Warum? Weil sonst das Herz erkalten wird. Das ist die normale Lage. Wir sind alle so. Das Leben ist einfach so. Also ich würde auch fischen gehen, wenn ich nicht verstanden hätte, dass Fischen gehen einfach langweilig ist. Ich mag Fischen nicht. Außerdem riecht das. Ich wohne am Hafen in Marseille. Das ist nicht gut. Und wir können lesen im Text, den wir hatten in Vers 4 bis 7. Jesus hat uns nicht seinen Frieden gegeben, damit wir zurück in ein normales Leben gehen. Und dann können wir sehen in den Versen, die wir schon hatten, als aber schon der frühe Morgen anbrach, stand Jesus am Ufer, doch wussten die Jünger nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht nun zu ihnen, Kinder, habt ihr nicht etwas zu essen? Sie antworten ihm, nein. Er aber spricht zu ihnen, werft das Netz auf der rechten Seite des Schiffes aus und ihr werdet finden. Da warfen sie es aus und vermochten, vor der Menge der Fische nicht mehr zu ziehen. Dass Jesus wirklich seinen Jüngern immer in normalen Situationen begegnet. Er begegnet dir in deinen normalen Situationen, um aus diesen normalen Situationen außergewöhnliche Erfahrungen zu machen. Aber die Frage ist, wie entstehen die außergewöhnlichen Erfahrungen? Generell die meisten Menschen denken, Gott macht das schon irgendwie. Aber das macht er nicht. Hat er übrigens noch nie gemacht. Sondern Gott sagt, ich habe dich ausgerüstet, damit du das machst. Also wenn Petrus nicht rausgegangen wäre mit seinen besten Freunden, mit den anderen Jüngern und es getan hätte, dann hätte er das Wunder nie erlebt. Okay? Also wenn wir es nicht tun, da schwamm nicht plötzlich im See Genezareth ein Netz voller Fische rum. Denn sie mussten mit dem Boot wieder raus, sie mussten es wieder raus, obwohl sie genau wussten, dass es nicht die beste Zeit war. Aber weil er es doch gesagt hat. Und wisst ihr was, sein Wort hat sich nie geändert. Ich möchte bis heute jemand sein, der dafür bekannt ist, Gottes Wunder zu provozieren. Ich liebe das zu fragen so. Ich mal gucken, ob ihr mutig seid. Ganz ehrlich, wer hat im letzten Monat das erlebt? Jeden Tag gibt es die Möglichkeit eines Wunders. Das seht ihr jeden Sonntag hier. Jeden Tag gibt es, also ein Wunder ist was? Ein Wunder ist, wenn Gott etwas tut, was natürlich nicht geschehen kann. Die Wunder der Bibel sind Heilungen. Wer hat Heilung erlebt im letzten Monat? Hat jemand geheilt? Eine Person hat jemand geheilt, 2 Personen. Wer hat ein paar Dämonen ausgetrieben? Steht in der Bibel, dass wir es alle machen. Wunder. Was sehen wir? Was sehen wir von uns selber? Wie viele Leute habt ihr im Geist getauft im letzten Monat? Das sind Fragen, die ich mich selber stelle. Ich möchte sie mir stellen. Ich möchte in den Spiegel gucken, weil ich möchte nicht an den gleichen Punkt kommen, wo ich als Teenie war. Wenn Gott seine Qualität nicht halten kann, dann kann es nicht Gott sein. Aber Gott hält ja seine Qualität, das weiß ich. Die Frage ist, ob ich seine Qualität manifestieren kann. Kann ich die Qualität Gottes manifestieren? Bin ich bereit dazu? Bin ich bereit dazu, normale Situationen meines Lebens, in den normalen Umständen meines Jobs, deiner Familie, meiner Nachbarschaft, was auch immer, in den normalen Situationen des Lebens, immer darauf bedacht zu sein, zu schauen, dass es außergewöhnliche Erfahrungen mit dem Geist Gottes werden. Man wird eine Art so Kopfgeldjäger, kennt ihr das so? Die fahren so, wo ist er? Wo ist das Wunder? Weil Gott bereitet sie vor. Die Bibel sagt es uns, wir glauben an die Bibel. Glauben wir? Wir glauben an die Bibel. Die Bibel sagt, die Werke vom Heiligen Geist sind vorbereitet. Britta und ich, wir reisen viel. Wir sind im Jahr so 200 Tage plus unterwegs in vielen Nationen, dieses Jahr in 25 Nationen. Und jedes Mal sagen wir das gleiche Gebet. Herr, wenn du nichts vorbereitet hast, machen wir Urlaub. Aber die schöne Nachricht ist, er hat immer was vorbereitet. Er hat immer was vorbereitet. Deswegen erwarten wir, dass Gott immer wieder was Neues tut. Ob du jung bist, ob du alt bist. Ob du 11 Jahre bist, wie unsere Enkelin Rachel. Ob du 90 Jahre alt bist. Ob du denkst, du hast alles schon erlebt. Ich habe eine gute Nachricht für dich. Nee, wahrscheinlich nicht. Da gibt es noch Dinge, die man erleben kann. Was erwarte ich eigentlich? Was erwarte ich eigentlich? Die Situation ist so herausragend, die wir gerade gelesen haben im Evangelium, weil Jesus Petrus genau dort begegnet, wo er ihn ja schon mal begegnet ist. Dem Wunderfischfang. Das war die erste Begegnung, wo Petrus verstanden hat, der Typ ist anders. Und wenn der, als der gesagt hat, folge mir nach, das mache ich direkt. Weil der hat etwas gemacht, das geht nicht. Das Wunder hat mich überzeugt. Und wisst ihr, ich habe ein ganz wichtiges Prinzip in meinem Leben. Ich diskutiere nie über Jesus. Jesus diskutiert man nicht, Jesus manifestiert man. Das ist genau der Bibelvers, den du am Anfang vorgelesen hast von Paulus. Nicht in Wort, sondern in Kraft. Und wir sind oft versucht, Jesus zu diskutieren, zu argumentieren. Jesus kann man nicht argumentieren. Jesus kann man erleben. Der Geist Gottes ist lebendig. Und ich wünsche mir so, dass wir alle so brennen in uns, dass der Traum in uns groß ist, wie Gott dich gebraucht, wie durch dich Menschen geheilt werden, wie durch dich Menschen befreit werden, wie durch dich sich Gott manifestiert und normale Situationen in außergewöhnliche Erfahrungen verändert. Indem Jesus das gleiche Wunder wieder getan hat, was er am ersten Tag bei Petrus getan hatte, hat er ihm etwas gezeigt, und das liebe ich bei Jesus, dass sich nichts verändert hat. Das müssen wir uns vorstellen. Petrus ist 3 Jahre mit Jesus unterwegs gewesen. Und ihr kennt vielleicht die Stelle, wo Petrus dann 3-mal den Herrn verneint hat, verleugnet hat. Ja, obwohl er vorher dachte, das wird mir nie passieren. Und ich kann mir so vorstellen, wie Petrus zusammengebrochen ist. Und ganz ehrlich, wie häufig, ich weiß nicht, wie das für dich ist, ich bin so ein totaler Loser. Ich bin ständig am Versagen. Ständig am Versagen. Also denke ich immer wieder, kann Gott mich eigentlich noch gebrauchen? Und dann denke ich an diese Stelle. Weil Petrus, der Jesus in der Öffentlichkeit verleugnet hat, der sogar, wir können das in der Stelle lesen, der sogar die Leute verflucht hat, die ihm das gesagt haben, sagt es im Wort. Okay? Dieser Petrus entdeckt, dass Jesus ihn an die gleiche Stelle zurückführt, wo er ihm beim ersten Mal begegnet ist. Nichts hat sich verändert. Denn in Römer 11, 29 steht, denn die Gnadengaben und die Berufung Gottes sind unbereubar. Gott ändert seine Meinung nicht. Gott ändert seinen Plan nicht. Gott hat seine Gedanken über Gemeinde nie geändert. Gott hat seine Gedanken über dich und mich nie geändert. Egal, ob du immer gut, treu oder was auch immer warst. Ob du denkst, dass du das Niveau erreicht hast oder behalten hast oder nicht. Die Frage ist, hast du das Feuer behalten? Ich weiß, ich war junger Missionar. Wir hatten gerade angefangen in Marseille und ich war auf meinem ersten Pastorentreffen. Ich glaube, ich war so 25 Jahre alt. Und der nächste jüngere Pastor konnte mein Vater sein, ungefähr vom Alter. Und so war auch die Atmosphäre. Und man guckte mich an und sagte, wer bist du? Und ich sagte, wer ich bin. Und was machst du hier? Und ich sagte, weswegen ich komme. und sagte, wer hat dir gesagt, hier hinzukommen? Und ich sagte, ach, ich habe gehört, hier ist eine Erweckung. Und sie, was redest du für einen Blödsinn? Ich sagte, bin mir sicher, ich habe gehört, hier ist eine Erweckung in Marseille und deswegen sind wir gekommen. Und die Diskussion ging los und die wurden wirklich wild, die Pastoren. Die haben, das Marseille ist ein Friedhof für Missionare, hier überleben keine Leiter und so weiter. Alles wurde mir an den Kopf geworfen. Das ganze Ding ging bestimmt 10 Minuten. Ich habe immer nur eine Antwort gegeben. Mensch, ich bin mir sicher, ich habe gehört, hier ist eine Erweckung. Und irgendwann war der Vorsitzende dieses Pastorentreffens wurde so sauer und sagte, weswegen denkst du, dass hier eine Erweckung ist? Und ich gucke ihn an und grinse und sage, na, ich bin jetzt da und ich werde nicht schlafen. Und wisst ihr, ich bin heute 59. Und Leute haben mir gesagt, irgendwann wirst du dich beruhigen, Björn. Und ich habe gesagt, never ever. Never ever. Weil der in mir lebt, der brennt. Der brennt. Und das ist, glaube ich, das, was Gott tun möchte in diesen Tagen, auf dieser Konferenz. Er möchte genau dieses Feuer anfachen, dass wir wieder Träumende sind. Dass wir wieder sehen, dass Gott nicht nur uns gebrauchen kann, sondern es tun wird. Dass wir es uns wieder vorstellen können. Und ich sage euch, das ist nicht immer einfach. Man mag durch Zeiten gehen, wo man denkt, Mensch, wie kann Gott mich gebrauchen? Oder wir haben uns festgesetzt. Und ich erzähle euch eine Geschichte, die mein Leben sehr beeinflusst hatte. Oft ist über mir geweissagt worden, du hast einen apostolischen Dienst und alles mit immer apostolischer Dienst. Und ich wollte das nicht. Ganz ehrlich, ich wollte das nicht. Ja, ich habe so viel Machtmissbrauch erlebt auf dieser Ebene von Dienst, so viele Vorbilder, die keine Vorbilder waren, dass ich mich festgesetzt hatte. Eines Tages bin ich in Marseille, mein Telefon schellt. Ich sehe die Shell-Nummer, eine Nummer aus den USA. Hallo, hier ist Björn Lüttke. Oh ja, hier ist Paul Becker. Paul Becker ist beim Herrn jetzt, war ein Global Player, hat ein Riesenwerk, Gemeindegründerschulung, weltweit gegründet. Ja, die größte Gemeindegründerschule, die es weltweit gibt. Ich sage, ja, und zu der Zeit war ich gerade einer der Trainer geworden. Paul Becker ruft mich an. Wow, ja, Paul, weißt du, wer ich bin? Ja, klar weiß ich, wer du bist. Mensch, Alter, warum rufst du mich an? Ja, natürlich weiß ich, wer du bist. Und was kann ich für dich tun? Er sagt, ich habe gerade für dich gebetet. Der hat für mich gebetet, unglaublich. Wow, Paul Becker hat für mich. Ja, ich höre. Ja, und der Herr hat mir ein Wort für dich gegeben. Ja, der Herr, wow, ich höre. Das darf ich dir nicht sagen. Was darfst du mir nicht sagen? Was soll das denn jetzt? Warum darfst du nicht sagen? Ja, der Herr hat gesagt, ich soll es dir nicht am Telefon sagen, ich soll es dir persönlich sagen. Der wohnt in Kalifornien. Ich sage, hast du eine Reise nach Europa geplant? Nach Frankreich geplant? Nein. Ja. Hast du eine Reise nach Europa geplant, dass wir uns irgendwo treffen? Nein. Wie willst du mir das sagen? Ich sage, ganz einfach. Du sagst mir, wann du in Marseille bist. Ich buche ein Ticket. Ich nehme das Flugzeug. Du lädst mich ins Restaurant ein. Ich gebe dir das Wort und dann fliege ich wieder nach Hause. Der kommt für eine Weissagung zu mir nach Marseille und zahlt keine Ahnung, wie viel Geld für einen Flieger. Was geht denn hier ab? Und dann, ich besuche das Restaurant. Wir sitzen da und er sagt einfach nur, Björn, was ist dein Dienst? Und ich sage ihm, was ich mache. Er sagt, sag mir das Wort. Und ich sage, was will der? Paul, verstehe ich nicht. Sag mir das Wort. Verstehe ich nicht. Was ist dein Dienst? Ich sage ihm das Gleiche nochmal. Du sagst das Gleiche nochmal, ich will das Wort hören. Ich sage, ich verstehe dich nicht, Paul. Gott hat mir gesagt, ich soll dafür sorgen, dass du das Wort sagst. Welches Wort? Was ist dein Dienst? Also sage ich das Gleiche nochmal, aber andersrum. Ich dachte, vielleicht mein Englisch so schlecht. Und dann sagt er, das ist das Gleiche, einfach andersrum. Ja, ich weiß. Ich will das Wort hören. Welches Wort? Und plötzlich ist so ein Moment, so ein ganz heiliger Moment. Es ist gleich, als ob ich in Jesu Augen selber schaue. Und dann sagt er einen Satz. Björn, was ist so schwer zu sagen, ich bin ein Apostel? Alles in mir bricht zusammen. Über Monate schaffe ich es nicht, diesen Satz zu sagen. Über Monate. Warum? Weil ich hatte mich festgesetzt, das bin ich nicht. Aber Gott hatte den Plan, dass ich das bin. Er sagt, das bin ich nicht. Hier, Björn. Weißt du, vielleicht bist du genau in so einer Situation, dass du dich irgendwo festgesetzt hast, limitiert hast. Du sagst, ja, das bin ich eigentlich nicht. Ich bin nicht so eine. Ich bin nicht so einer. Aber die Frage ist, was sieht Gott in uns? Und das kamen noch 2 weitere Leute nach Marseille mit dem gleichen Auftrag von Gott. Dann habe ich Buße gedacht, ich habe geschrien, ich habe geheult. Britta hat mir die Hände aufgelegt. Und irgendwann habe ich zum ersten Mal ganz allein in unserer Küche vor Britta geschafft, diesen Satz auszusprechen. Und in dem Augenblick ist wie ein Joch, was zerbrochen wurde. Und im Augenblick kommt der Geist Gottes und sagt, erinnerst du dich daran, als du jung warst, hast du gebetet, gib mir die Nationen. Psalm 2, Vers 8, als ein Erbe und die Enden der Erde als Besitztum. Und ich habe gesagt, oh, ich habe Buß getan, habe damit angefangen, wieder zu beten. Und heute reisen wir in so viele Nationen. Gott hat eine Tür nach der anderen aufgemacht. Aber über Jahre habe ich es nicht gemacht. Warum? Weil ich mich eigentlich selber abgelehnt hatte. Und ich glaube, die in der Gefahr sind für alle. Und in der Gefahr waren die Jünger auch. Letztendlich einfach wieder normales Leben leben. Lass uns doch wieder fischen gehen. Lass uns doch wieder normal sein. Aber es geht weiter und das liebe ich so. Es gibt diese erstaunliche Botschaft in dem Text, den wir gelesen haben. Und wie die Predigt auch heißt, als die Jünger die 153 Fische gefangen hatten und sie ans Ufer zogen, da bin ich mir eins sicher, da dachten sie sicherlich, wow, 153 Fische, Mensch, lass uns das Jesus zeigen. Der wird begeistert sein, das muss der Herr sein, Hammer. Aber was sehen sie? Als sie nun an Land ausstiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer angelegt und Fisch darauf liegen. Und Jesus hat schon sein Barbecue gehabt. Und du denkst, Jesus, wie hast du denn das schon wieder gemacht? Die fahren mit dem Fisch raus, mit dem Schiff raus, holen sich 153 Fische. Du bist da nur am Strand und hast irgendwie schon wieder einen Fisch. Und hast auch noch Kohle gefunden und Feuer und grillst dir da einen. Und ich denke, was soll das? Und wisst ihr was? Das ist eine der wichtigsten Botschaften, dass Jesus braucht meine Fische nicht. Jesus braucht meine Wunder nicht. Jesus braucht meinen Dienst nicht. Der braucht das nicht. Sondern der Punkt ist, die 153 Fische waren für die Jünger. Die Wunder, die Zeichen und Wunder, die Krafterweisungen Gottes, die braucht Gott nicht. Aber wir brauchen das. Ich brauche das. Weswegen brauchen wir das? Weil jedes Mal, wenn Gott uns gebraucht, stellen wir fest, dass unser Glauben wächst. Kennt ihr das? Wenn ihr für jemanden betet und das geschieht wirklich, voller Überraschung, huch, der ist ja wirklich geheilt, huch, da passiert ja wirklich was. Oder du hast ein Wort für jemanden und das passt auch noch. Nicht so lotteriemäßig, sondern das passt. Und du sagst, wow, das spricht genau in mein Leben. Das ist eine Offenbarung von Gott. Danach bin ich immer richtig wieder ermutigt. Ja, der Glaube steigt. Das heißt, der Punkt von den 153 Fischen ist, die Wunder Gottes sind dafür da, dass mein Glaube aufgebaut wird. Und das ist wie so ein Glaubensrad. Ich brauche das Wort Gottes, damit Glauben in mir entsteht, was mich in Handlungen hineinführt, was mich dahin tut, Dinge zu tun, die Gott mir sagt, die geschehen, die wiederum bauen Glauben auf, die wiederum führen mich in die Glaubenshandlung. Es ist immer das Gleiche. Es ist immer das Gleiche. Aber was passiert, wenn ich aufhöre? Was passiert, wenn die Erweisungen der Kraft und der Gnadengaben und der Wunder Gottes aufhören? Mein Glauben geht langsam runter. Meine Erwartungen an Gott werden immer kleiner und immer kleiner und immer kleiner und immer geringer. Gott ruft uns allen zu, dass wir ihm dienen sollen. Er ermutigt uns alle, dass wir seine Gnade immer stärker ausleben sollen. Da waren sie zusammen, die Jünger, und saßen in diesem Boot. Und das Wort sagt uns, da saßen die sieben erwachsenen Männer. Und in der Bibel steht die Zahl sieben für Erfüllung. Ja, für Erfüllung und für Fülle. Da sehen wir Simon Petrus. Und vielleicht sagst du, nee, ich bin nicht so ein Simon-Typ. Ich habe nicht immer eine große Klappe. Und bin auch nicht der, der einfach auf Wasser gehen kann und als Erster hinaus. Nee, ich bin mehr so ein Thomas. Oder vielleicht, nee, Thomas bin ich auch nicht so ein Zweifler, der immer alles in Frage stellt. Vielleicht bist du auch einfach nur ein netter Nathanael. Oder denkst, naja, so Johannes, so ein Schmusetyp, ist auch nicht so mein Ding. Oder Jakobus, nee, also Donnersohn schon gar nicht. Also vielleicht denkst du, ich bin keiner von diesen, die da erwähnt werden. Und das mag ich so bei dem Herrn in seinem Wort. Und dann gab es noch zwei andere Jünger. Zwei Unbekannte, bei denen bist du sicher dabei. Und der Punkt ist, wir sitzen alle in einem Boot. Leute, Gott hat keine Besseren gefunden als euch, um diese Stadt und diese Region umzukrempeln. Er hat keine Besseren gefunden. Und er wollte auch keine anderen. Und er hat diese sieben in ein Boot zusammengesetzt. Die Fülle seiner Jünger in ein Boot. Die Fülle seiner Gläubigen in eine Gemeinde gesetzt. Damit die Fülle seiner Jünger gemeinsam die Netze auswerfen. Weil nur gemeinsam kann man volle Netze einziehen. Nur gemeinsam kann man volle Netze einziehen. Nur gemeinsam kann es vorwärts gehen. Wir haben, Britta und ich haben, als wir unsere Gemeinde, wir haben also die Werke aufgebaut, haben das 2019 auf dem Wort Gottes hin weitergegeben an die nächste Generation. Aber wir hatten damals ein Prinzip. Jeden Montagmorgen gab es ein Frühstück. Jeder konnte daran teilnehmen. Und bei diesem Frühstück gab es immer eine Zeit der Zeugnisse. Wie hat Gott dich übernatürlich in der letzten Woche gebraucht? Und dann kommt jemand, ich habe ein Zeugnis von vor 2 Wochen. Das ist zu alt, verstaubt gilt nicht. Was Frisches. Wir wollen Provokateure der Wunder Gottes sein. Warum? Weil diese Welt da draußen darauf wartet, Freunde. Weil diese Welt da draußen darauf wartet. Weil sie verzweifelt sind. Weil sie ihr wahres Gesicht nicht zeigen, weil sie sich schämen. Britta, komm mal nach vorne, Britta. Britta ist meine Heldin. Britta hat ein Zertifikat, ein Papier von der Uniklinik Münster, dass sie keine Kinder haben kann. 99,9%. Warum?
Ja, warum? Ich wurde seit dem 2. Lebensjahr schon als Kleinkind missbraucht. Das hat sich dann auch durchgezogen bis zum Teenageralter und das hat eben die Spuren hinterlassen im Körper und auch mehrere Operationen haben das nicht geändert. Ne?
Und wir waren ein junges Ehepaar und wir haben davon geträumt, Familie zu haben. Aber wir haben gesagt, keiner kann uns aufhalten. Also wenn wir keine Kinder haben können, dann adoptieren wir Kinder. Aber bevor wir das machen konnten, werde ich nie vergessen, eines Tages stand Britta vor mir mit einer Rose in der Hand und guckt mich nur an und sagt, ich bin schwanger. Und ich dachte, das geht doch gar nicht. Und sie sagt, scheinbar doch. Und aus dieser Sterilen sind 5 Kinder gekommen. Und ich erzähle euch das. Wir mögen, vielleicht ist hier jemand im Raum, vielleicht sagst du, hey, ich habe Dinge erlebt. Ich komme nicht drüber, ich glaube, dass das ein Hindernis in meinem Leben ist, weswegen Gott etwas tun kann. Es gibt keine Hindernisse. Es ist wirklich der Gott des Unmöglichen.
Und genau das ist heute der Bereich, wo ich das liebe, mit Frauen zu beten und wo ich erlebe, wie Frauen geheilt werden, wieder Zukunft haben, vergeben können, sich selber lieben können, annehmen können und wo dann wirklich diese Wunder passieren. Und das ist genau da, wo mein Bereich ist, wo ich halt Menschen dienen kann.
Dankeschön. Also 7 Jünger sitzen im Boot, kriegen 153. Weswegen eigentlich 153? Warum nicht 165? 117 ist auch eine schöne Zahl. Wäre auch zu schwer gewesen. Hier steht 153 und wisst ihr, 153 ist nicht nur irgendeine Zahl. In der Bibel stehen nicht zufällige Dinge. Ja, und ich habe mich so lange diese Frage gestellt, bis ich irgendwann endlich einen Bibelkommentar gefunden habe, der was dazu zu sagen hatte. Der Hieronymus Bibelkommentar von 1968, der sagt, dass zu damaliger Zeit, dass man davon ausging, dass es weltweit 153 Fischarten gibt. Und da ist die Message dahinter. Die gesamte Gemeinde, die ganze Gemeinde, die ganze Kirche, mit seiner ganzen Kirche erreicht Gott alle Völker. Mit allen. Und was Gott tun möchte, ist seine Kirche erwecken. Ich glaube, dass die Kirche in der Schweiz, dass die Kirche in Europa stark ist, aber schüchtern. Und das Erste, was ich dafür machen muss, um diese Schüchternheit loszuwerden, ich muss aufstehen. Wisst ihr, es passiert nicht das Übernatürliche, da kommt die Wolke der Herrlichkeit über dich und ein Engel steht vor dir, gibt dir 3 Ohrfeigen und du bist erweckt. Die Bibel hat eine ganz einfache Lösung für Erweckung. Sie sagt, steh auf. Steh auf. Steh auf. Steh auf. Steh auf. Steh auf und erlaube es nicht, in einem festen Rahmen hängen zu bleiben. Steh auf. Erinnere dich. Und vielleicht kannst du kurz deine Augen schließen. Und ich möchte dich etwas fragen. Wie groß waren deine oder es waren deine Träume in der Vergangenheit von dem, was Gott tun könnte? Wie groß waren deine Träume in der Vergangenheit von dem, was Gott tun könnte und vielleicht sogar durch dich tun könnte? Und jetzt mal eine ehrliche Frage. Hast du es gesehen oder erlebst du es immer noch? Hast du es gesehen oder erlebst du es immer noch? Wenn das nicht der Fall ist, dann möchte ich dich bitten, dass du ja, da jetzt, wo du bist, dem Herrn mal ganz kurz persönlich sagst, dass du das möchtest. Herr, erwecke die Sehnsucht in uns. Erwecke die Sehnsucht in uns, über unseren Rand hinaus zu schauen. Erwecke diese Sehnsucht, wie in uns, die uns dahin führt, nicht eher loszulassen, bis wir das Ergebnis sehen, bis wir die Verheißung erfüllt sehen. nicht hier aufzuhören, als bis wir die Kraft wirklich sehen. Halleluja. Wir kommen langsam zum Schluss jetzt von der Predigt. Und schau weiter in dein Herz hinein. Wie groß ist dein Verlangen, von Gott gebraucht zu werden? Wie groß ist dein Verlangen, von Gott gebraucht zu werden? Wisst ihr, es gibt auch da diese Bibelstelle, steh auf, du Schläfer. Aber es geht immer das Gleiche, steh auf. Steh auf. Es fällt nicht vom Himmel. Nimm es im Glauben. Und ich möchte, lass uns die Augen zuhalten, lass uns das kurz wie vor Gott festmachen. Das ist ein ganz wichtiger Moment jetzt auch für dieses Wochenende. Weil alles fängt mit dieser Entscheidung an. Diese Entscheidung ist eigentlich eine ähnliche Entscheidung, die Jesus bei seinen Jüngern hatte, als er vorhin lang ging und sagte, hey, folgt mir nach. Folgt mir nach. Seid ihr eigentlich bereit, aufzustehen? Seid ihr bereit, es nochmal zu wagen? Oder vielleicht das erste Mal zu wagen? Und vielleicht lass die Augen zu. Ich möchte dich bitten, dass du das kurz bewegst in deinem Herzen. Und wenn du sagst, ich möchte es wagen, über den Horizont hinauszuschauen von dem, was ich jetzt lebe. Kannst du kurz deine Hand heben? Oh ja, da sind einige. Mhm. Guck mal. Die Hand oben haben. Bitte steht mal kurz auf. Ihr seid einige, ihr müsst euch gar nicht schämen. Ihr seid einige. Es fängt immer damit an. Es fängt immer damit an. Mit dem Verlangen. Am Anfang habe ich gedacht, die Jungen könnten für die Älteren beten, aber die Jungen stehen auch alle, vergesst es. Das ist gut, das ist sehr gut. Lass uns die Augen schließen, die Hände ausstrecken zum Herrn. Geist Gottes, du bist hier heute Abend. Du bist hier. Hier ist ein heiliger Moment. Ein wirklich heiliger Moment. Bitte betet mit mir, betet mir nach, bitte, wenn ich das jetzt bete. Jesus, ich habe heute Abend deine Stimme gehört. Ich habe verstanden, dass du mehr hast, als ich bis jetzt dachte. Ich möchte deine Wunder und deine Krafterweisungen sehen. Und heute Abend sage ich, ich stehe auf. Und ich werde handeln, denn du hast mir den Geist gegeben. Du hast mir die Kraft gegeben. Und jetzt will ich kräftig leben. Das bete ich in Jesu Namen. Amen. Amen. Setz euch nochmal hin. Jetzt kommt ein letztes Wort. Wir werden morgen Abend eine Ministry-Zeit haben. Wir werden morgen Abend für Geistestaufen beten. Wir werden morgen Abend auch für die beten, die vielleicht Geistestaufe hatten und vielleicht praktizierst du es gar nicht mehr. Okay? Ich habe da ganz viele Geschichten, das werden wir morgen ein paar erzählen. Tausende von Menschen gesehen, wie sie im Geist getauft worden sind. Intensivste Erlebnisse gab mit dem Heiligen Geist. Aber eins habe ich immer gelernt und das darum bitte ich euch, bete nie wieder mehr von deiner Kraft. Bete nie wieder mehr von deiner Kraft. Warum? Du kannst nicht mehr haben, du hast sie. Entweder hast du sie oder du hast sie nicht. Aber du hast sie. Wenn du sie hast, geht es darum, sie umzusetzen. Und ab und zu denken wir müssten ein bisschen mehr von Gott haben, damit wir etwas tun können. Und ich möchte dir heute Abend zusprechen, du brauchst nicht mehr. Du hast, was du brauchst. Und ich schließe mit einer lustigen Geschichte ab. Ich glaube, die bleibt stecken. Ich war jung, ich war verzweifelt. Wir waren Missionare und wir sahen ganz, ganz wenig Frucht. Wir waren in einem sehr harten Viertel, viel Kriminalität, Banden, Konflikte in der Stadt Marseille, der ärmste Stadtteil Frankreichs, einer der gefährlichsten Stadtteile der Stadt. Und ich hatte nur eine Hoffnung, dass sich was multipliziert. Dass sich Menschen zu Jesus finden durch mich. Dass sich was multipliziert und nichts geschah. Und plötzlich bekomme ich diesen Flyer aus Deutschland. Die Konferenz, die Saat der Multiplikation. Ich dachte, das brauche ich. Das ist, was ich brauche. Das ist genau das, was ich brauche. Schatz, ich fahre nach Deutschland. Britta sagt, wir haben doch gar kein Geld. Wie viel Geld haben wir denn noch? Ja, das Haushaltsgeld für die Woche. Egal, das nehme ich, ich fahre. Psst, ich habe Buße getan seitdem, okay? So, ich habe meine Frau mit den Kindern alleine gelassen, Kühlschrank leer, Auto voll und bin hochgefahren. Gott in seiner Gnade hat Britta versorgt und sie hat mir vergeben. Und ich fahre zu dieser Konferenz und der Sprecher, 500 Leiter, der Sprecher kündigt an am Anfang, in der letzten Veranstaltung werden wir für alle beten und ihr werdet die Saat der Multiplikation bekommen. Und ich, ja. Hör mir die ganzen Predigten an, eigentlich habe ich gar nicht zugehört. Ich warte nur auf dieses Gebet, ich wusste, ich muss es doch bekommen, ich habe doch nicht genug. Und so war es, letzte Veranstaltung, der Prediger sagt, stellt euch alle hin, ich gehe jetzt durch die Reihen, ich bete für euch. 500 Leiter stehen da. Und der fängt an mit dem ersten zu beten und der knallt unter der Kraft Gottes hin und der zweite und der dritte und die ganze erste Reihe, die ersten 100 weg und die nächste und langsam kommt er näher und ich stehe, gleich geht's los, er betet mit dem Typen neben mir, bam, der knallt hin, steht vor mir, guckt mich an, geht weiter. Am Ende der Veranstaltung, hört gut zu, 499 Menschen lagen auf der Erde, ich war der Einzige, der stand. Ich sage, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Ich habe die ganze Zeit diesen Einsatz gedacht, das kann nicht sein. Die Konferenz wurde beendet, die Leute verließen den Saal, ich stand da immer noch, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Die fingen an, die Bühne abzubauen. Ich stand da immer noch, das kann nicht sein, ich habe mich nicht bewegt. Also es muss locker 1-2 Stunden gewesen sein inzwischen. Das kann nicht sein. Und plötzlich kommt der Veranstalter kommt auf mich zu. Ich glaube, Gott hat ein Wort für dich. Ich sage, ja, jetzt geht's los. Die Saat, das kommt. Und er sagt, das Wort des Herrn für dich ist, was machst du hier? Denn was du suchst, hast du schon längst. Und ich sage, nee. Ich setze mich in mein Auto, ich bin so sauer auf Gott, wo es gar keinen Grund gibt. Ich hätte sauer auf mich sein sollen. Ja. Fahr zurück. Ich glaube, ich habe so viel geflucht von Deutschland bis Marseille wie nie in meinem Leben. Ich war so sauer. Aber ich habe eins gelernt. Ich habe es doch schon längst. Es geht nicht darum, dass ich mehr kriege von irgendwas. Es geht darum, dass ich das freisetze, was er mir gegeben hat und dass ich es umsetze. Und ihr habt heute Abend eine Entscheidung getroffen. Und ich bitte euch wirklich, ich habe gesagt, das ist ein heiliger Moment. Ich bitte euch wirklich, heute Abend noch Zeit zu nehmen. Wenn ihr verheiratet seid, zusammen vielleicht zu beten. Wenn ihr alleine seid, nehmt die Zeit alleine. Aber das vor Gott nochmal festzumachen. Und fang an zu träumen. Fang an zu träumen. Als ich junger Christ war, wisst ihr, wie ich geträumt habe? Ich habe eine Bibelstelle gelesen. Da steht drin, ich werde die gleichen Wunder tun wie Jesus und sogar größere Werke. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe als junger Mann meine Bibel genommen und jedes Mal, wenn da stand, Jesus heilte einen Kranken, habe ich mal Björn eingesetzt. Oh, das hört sich gut an. Und der Schatten von Petrus, wow, auch nicht schlecht. Und Johannes, der tat dieses und die Jünger taten jenes. Und ich habe es einfach mal probiert, wie es sich anhört, wenn ich das machen würde. Wisst ihr, was da passiert ist? In mir ist etwas freigesetzt worden. Weil ich werde doch die gleichen Werke tun wie er und sogar größere. Also will ich es sehen. Ich habe leider noch keinen Toten auferweckt. Da kommen wir noch hin. Weil ich will es sehen. Weil ich glaube, weil sein Wort es war. Und ich möchte dich ermutigen. Erlaube dir selber für eine Zeit ein Träumer und eine Träumerin zu sein. Dass die Träume der Größe Gottes durch dein Leben vor deinem geistigen Auge wahr werden. Das ist das, wenn uns Jesus sagt, hebt die Augen auf. Die Ernte ist reif. Hebt die Augen auf. Ihr seid bereit. Hebt die Augen auf. Die Felder sind ready. Hebt die Augen auf. Ihr seid die Erntearbeiter. Die gleiche Rachel, die ersten Dämonen ausgetrieben hat und ihre Schwester Zoe, die 1,5 Jahre jünger ist, auf das, was sie erlebt haben letztes Jahr, haben sich angemeldet für eine Evangelistenschule bei CEFAN. Kennt ihr CEFAN? Das Missionswerk, Daniel Kolender, Reinhard Bonke. Und diese beiden kleinen Mädchen sind heute die jüngsten ordinierten Evangelisten dieser Organisation in der Welt. Und die stehen bei uns in den Straßen Marseilles und predigen das Evangelium, legen den Kranken die Hände auf. Warum? Weil sie wissen, dass Gott mit ihnen ist. Weil sie nicht mehr brauchen. Sie haben alles bekommen. Dazu möchte ich euch ermutigen. Okay? Und damit möchte ich dir gerne das Mikro wieder übergeben. Und ich möchte euch bitten, kommt morgen wieder. Kommt morgen mit großer Erwartung. Morgen werden wir beten, wir werden es Zeit nehmen. Wenn du nicht im Geist getauft bist, du möchtest im Geist getauft werden, wirst du morgen Abend im Geist getauft werden. Und ich werde nicht eher aufhören, mit dir zu beten, bis du in Sprachen sprichst. Ich habe mit tausenden von Menschen gebetet. Ich habe dreimal erlebt, dass jemand nicht in Sprachen angefangen hat zu beten. Dreimal nur. Okay. Und ich glaube wirklich, dass Gott morgen was machen wird. Wenn du merkst, ich habe das früher mal, ich mache es nicht mehr, Sprachen beten. Ich weiß nicht, ich bin blockiert. Wir werden dich freisetzen morgen. Ja. Und wenn du freigesetzt bist, dann wirst du mit mir beten, weil du wirst den anderen die Hände auflegen. Wir werden dich freisetzen dafür. Weil nicht ich bin der, der etwas macht, wie du es so auch gut gesagt hast. Jesus macht es. Jesus macht die Dinge. Nur Jesus. Okay? Deswegen lasst uns konzentriert bleiben in diesem Wochenende, auf dieser Konferenz. Nicht einfach nur Veranstaltung, sondern dieses ganze Wochenende dem Herrn geben. Dass er aufbaut. Wir machen eine Reise. Wir gehen durch dieses Wochenende. Aufbauend auf heute Abend wird es morgen weitergehen. Danke.
Danke, Björn und Britta. Es riegelt, es bewegt in uns, glaube ich. Aber es ist gut. Carina, ich glaube, wir singen jetzt kein Lied. Wir hatten noch ein Lied vorbereitet, Hegab, würde eigentlich passen, aber ich möchte jetzt nicht, dass wir einfach diese frommen Zeilen singen, die sind gut und so, aber irgendwie, ich glaube, wir müssen jetzt bei diesem Punkt bleiben. Wir wollen nicht in etwas zurückfallen. Es ist etwas aufgestoßen worden heute Abend. Und das wollen wir nicht mit so einem, einfach, du verstehst das richtig, gell? Ich glaube, wir müssen jetzt nicht singen. Sondern noch einen Moment einfach still sein darüber. Und dann schließe ich dann ab mit letzten Infos und Segen. Lass uns noch einen Moment still sein und trotzdem heute Abend, wie Björn gesagt hat, noch alleine oder mit dem Partner zusammen darüber sprechen. Lass uns einen Moment still sein. Lasst uns wirklich träumen von mehr und von Neuem. Morgen ist auch wieder nachmittags eine erste Session, 16:30. Es heißt auf dem Flyer ein Leiterthema. Es ist für die Leiter, wenn du Leiter bist, komm unbedingt. Wir erwarten dich, wenn du Leiter oder Leiterin bist, irgendwo. Aber solche, die im Moment nicht Leiter oder Leiterinnen sind, dürfen auch kommen. Komm auch, wenn du gern dabei bist. Thema Multiplikation, die Kultur der Multiplikation. Dann ist Grill. Wir haben das extra so gemacht, dass quasi, dass man es gerade mit dem Grillen, mit dem Abendessen verbinden kann, 6:30 wieder und dann 20 Uhr, wie Björn angekündigt hat. Thema Geistestaufe und Aussendung in die Ernte. Gut, ich spreche ein kurzes Gebet und dann beschließen wir den Abend. Jesus, wir möchten das, was du uns gegeben hast, leben. Amen. Ich wünsche euch eine gute Heimkehr. Bis morgen.